Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Weniger CO2-Ausstoß im vergangenen Jahr, auch das ist ein Effekt der Pandemie. Und damit hat Deutschland sein Klimaziel erreicht. Was zu tun bleibt, darauf schauen wir in dieser Sendung. Außerdem bis 17:30, Volkswagen trotz der Krise und meldet für das vergangene Jahr einen Milliardengewinn. Mein Name ist Sina Fröndrich, guten Abend. Für einige hieß es gestern, unverrichteter Dinge wieder nach Hause gehen. Das galt für all jene, die am Nachmittag einen Impftermin hatten und mit dem Stoff von AstraZeneca geimpft werden sollten. Deutschland hat das Vakzin vorerst gestoppt, nachdem es Berichte über Hirnvenenthrombosen gegeben hatte. Die Europäische Arzneimittelbehörde, die will sich am Donnerstag positionieren. Geäußert hat sie sich aber schon heute Nachmittag. Bettina Klein hat zugehört.
Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA bleibt derzeit noch bei ihrer Einschätzung von vergangener Woche. Die Vorteile einer Impfung mit dem AstraZeneca-Wirkstoff überwiegen nach derzeitigem Erkenntnisstand die Risiken bei weitem angesichts einer tödlichen Pandemie, von der der Wirkstoff schützt.
We have outlined that the benefit risk of this vaccine remains positive. This is the conclusion that we published last week. It's the conclusion that we published yesterday.
So die Chefin der Behörde Emma Cook heute Nachmittag bei einer Pressekonferenz, die einberufen wurde angesichts eines nie dagewesenen Interesses, so Cook wörtlich. Allerdings, Experten aus den 27 Mitgliedstaaten sowie unabhängige Fachleute prüfen derzeit intensiv die ständig hereinkommenden Informationen zu Komplikationen und Todesfällen, um herauszufinden, ob es sich um zeitliche Zufälle handelt oder ob und wenn ja, welcher Zusammenhang mit dem AstraZeneca-Impfstoff besteht. Bisher gibt es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass es nur um bestimmte Lieferungen geht, aber auch das werde nicht ausgeschlossen. Ebenso, dass Umstände in der Produktion für die Probleme verantwortlich gewesen sein könnten. Oder ob aber bestimmte Bedingungen, wie etwa Vorerkrankungen, bei den Thrombosereaktionen eine Rolle gespielt haben. Auf einer Sondersitzung am Donnerstag will die EMA ihre Schlussfolgerungen ziehen und anschließend die Öffentlichkeit über mögliche neue Empfehlungen informieren. Es gäbe eine große Bandbreite von Optionen, so EMA-Chefin Cook, je nach den Erkenntnissen, die in den nächsten 48 Stunden noch gewonnen werden. Wie etwa Risikoempfehlungen für bestimmte Personengruppen, spekulieren wolle sie darüber aber auf keinen Fall. Ihre Behörde orientiere sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen und sonst an gar nichts. Unklar blieb, weshalb die EMA bisher keine Empfehlung für den Stopp der Impfungen ausgesprochen hat, obwohl in ihr Experten aller 27 Staaten vertreten sind, von denen eine ganze Reihe inzwischen auf nationaler Ebene zu einer anderen Entscheidung gekommen ist. Am Donnerstagnachmittag wird sich herausstellen, ob der Stopp der Impfungen auch aus EMA-Sicht geboten ist oder eine verfrühte Entscheidung darstellt. Uns ist klar, wie wichtig es ist, das Vertrauen in den Impfstoff und seine Sicherheit zu gewährleisten, so EMA-Chefin Emma Cook.
Trust in the safety and efficacy of the vaccines that we have authorized is paramount for us. And our job is to make sure that we can maintain trust in these vaccines based on a proper scientific evaluation.
Die Auswertung der statistischen und klinischen Daten durch die Wissenschaftler läuft derzeit. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA wird sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sein.
Die Europäische Arzneimittelbehörde und der AstraZeneca-Impfstoff. Deutschland hat die Impfung mit dem Vakzin ausgesetzt. Darin gibt es viel Kritik und es gibt auch erste ökonomische Rechnungen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln rechnet wie folgt. Eine Woche lang Aussetzung bedeute späteren Impfschutz, längeren Lockdown und da kämen schnell 2 Milliarden Euro gesamtwirtschaftliche Kosten zusammen. Auch andere ÖkonomInnen befürchten, dass sich die Erholung verzögern könnte. Zurückgeblickt auf die ersten Monate des Jahres aber gibt sich etwa das Statistische Bundesamt zuversichtlich, was die Wirtschaftsentwicklung angeht. Anja Dobrodinsky.
Die zweite Welle und der damit verbundene harte Lockdown haben die Wirtschaft getroffen, aber längst nicht so hart wie beim ersten Mal, sagt Albert Bragmann, Leiter der Abteilung Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen beim Statistischen Bundesamt.
Wir gehen aufgrund der uns vorliegenden aktuellen Konjunkturindikatoren nicht davon aus, dass es zu einem erneuten drastischen Einbruch der Wirtschaftsleistung wie im letzten Jahr kommt.
Vor allem die Industriebetriebe verkraften den Lockdown gut. Hier ging die Produktion zwar leicht zurück, das liegt aber vor allem an den Autoherstellern und dem Baugewerbe. Die hatten mit Sondereffekten wie Zulieferproblemen und dem Wintereinbruch zu kämpfen.
Andere Branchen, Energieerzeugung, Maschinenbau und chemische Industrie, konnten ihre positive Entwicklung fortsetzen bzw. zumindest behaupten.
Insgesamt sind die Industriebetriebe gut ausgelastet, wie ein Blick in die Auftragsbücher verrät. Viele Bestellungen kommen aus dem Ausland, vor allem aus China. Nach dem Geschäftsklima befragt, sind viele Unternehmer optimistischer als noch vor ein paar Wochen. Demgegenüber stehen allerdings Branchen wie der Einzelhandel. Hier ist die Lage zum Teil dramatisch, sagt Albert Brakmann vom Statistischen Bundesamt.
Da sind die Rückgänge zweistellig. Teilweise machen sie nur ein Viertel ihres Umsatzes, also Textilien, Bekleidung, Lederwaren.
Nur der Lebensmitteleinzelhandel und der Onlinehandel verzeichnen Zuwächse. Das Konsumklima bei den Verbraucherinnen jedenfalls ist im Februar so gut wie lange nicht mehr. Gründe sind vermutlich die erweiterten Testmöglichkeiten und die Fortschritte bei der Impfung. Wenn der Handel wieder öffnen kann, wird die Nachfrage sehr groß sein.
Wir erwarten, dass jetzt nach einem Jahr Zurückhaltung der Trend zu Konsumausgaben wieder steigt. Auch das eine Stütze für die Konjunktur in Deutschland.
Die Statistiker rechnen sogar mit steigenden Preisen. Schon jetzt ist die Inflationsrate ähnlich wie vor der Krise. Das liegt allerdings an Sondereffekten. So wurde die Mehrwertsteuersenkung vom vergangenen Jahr nun zurückgenommen. Außerdem steigt der Ölpreis und zum Januar wurde eine Abgabe auf Kohlendioxid eingeführt.
Zu Hause lernen statt in der Schule, kein Shoppen in der Innenstadt, kein Kino, kein Theater. Auf Dinge verzichten, die sonst zum Alltag gehören, das ist Teil dieser Pandemie. Und manchmal stellt sich auch die Erkenntnis ein, dass es tatsächlich auch anders geht. Weniger Verkehr, weniger Autos auf der Straße, genau das, was Klimaschutzverbände immer wieder fordern, auch das war im vergangenen Jahr möglich. Und genau das hat auch das deutsche Klimaziel gerettet. Die CO2-Emissionen sind deutlich zurückgegangen, im Verkehrssektor vor allem wegen der Pandemie. Wo noch Nachholbedarf besteht, Ann-Kathrin Büsker über die Klimabilanz von Umweltbundesamt und Bundesumweltministerium.
Weniger Autos auf weniger langen Strecken, weniger Lkw und weniger Flugzeuge. Vor allem im Verkehrssektor werden die Folgen der Corona-Pandemie in der Klimabilanz deutlich. 11,4% der Emissionen wurden hier eingespart. Der Sektor hat damit sein Jahresziel erreicht, wenn auch knapp. Doch Dirk Messner, Chef des Umweltbundesamtes, warnt.
Sie sehen aber, im Verkehr werden, wenn die Wirtschaft erstmal wieder ansteigt, ein Großteil der Corona-Effekte verschwinden. Hier ist der Handlungsdruck groß.
Der Sektor bleibt damit ein Sorgenkind der Klimapolitik. Svenja Schulze ist dennoch zuversichtlich. Ihr Klimaschutzgesetz, so die SPD-Umweltministerin, bietet den Rahmen, auch nach der Pandemie nachzujustieren, weil es Verantwortlichkeiten benennt.
Mein Klimaschutzgesetz sorgt dafür, dass alle Ministerinnen und Minister jetzt Klimaschutzministerinnen und Minister sind, und zwar auf Dauer.
So ist das Bauministerium nun verantwortlich, im Bereich Gebäude Sofortmaßnahmen zu beschließen. Dies ist der einzige Sektor, der seine Ziele knapp nicht erreicht hat. Insgesamt wurden die Emissionen im Vergleich zu 1990 um 41% reduziert. Große Einsparungen gab es in der Energiewirtschaft und der Industrie. Hier sieht die Umweltministerin nicht nur die Pandemie verantwortlich, sondern lobt insbesondere den europäischen Zertifikatehandel.
Normalerweise sinken in Krisenzeiten diese CO2-Preise deutlich. Stattdessen sind sie aber zuletzt auf ein Rekordhoch von mehr als 40 Euro pro Tonne gestiegen. Die ETS-Reform zeigt also Wirkung und die Entwicklung wird sich in den Klimabilanzen der kommenden Jahre auf jeden Fall weiter niederschlagen.
Das System habe vor allem Kohlestrom teuer gemacht und damit vom Markt verdrängt, so Schulze. Den Emissionshandel stärker zu nutzen, fordert Lukas Köhler, klimapolitischer Sprecher der FDP, gegenüber dem Deutschlandfunk. Bisher gilt der europäische Handel nur für die Energiewirtschaft und den Luftverkehr.
Wir müssten also den europäischen Emissionshandel schnellstmöglich auf die anderen Sektoren ausweiten, damit man dann wirklich auch zielgenau das erreicht, was man sich vornimmt und parallel dazu natürlich ganz viele andere Maßnahmen machen kann, die dann aber darauf abgestimmt sein müssen.
Kleinteilige Maßnahmen, wie jetzt im Gebäudesektor wahrscheinlich, seien nicht zielführend, so Köhler. Eine Gruppe Unionsabgeordneter setzt für den Klimaschutz stärker beim nationalen Emissionshandel an, der für Verkehr und Wärme gilt. In einem gemeinsam verfassten Papier fordern die Abgeordneten eine Erhöhung dieses CO2-Preises sowie eine Abschaffung von Subventionen, etwa auf Kerosin und Diesel, um auf diese Weise ein bereinigtes Steuerinstrument zu erhalten. Die Grünen fordern deutlich mehr Engagement beim Klimaschutz, ebenso ein Bündnis aus 85 Organisationen und Verbänden. Als Teil der Klimaallianz fordern sie mindestens 70% CO2-Reduktion bis 2030 im Klimaschutzgesetz festzuschreiben, um Deutschlands Klimaschutz an die EU anzupassen. Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze sieht angesichts der europäischen Klimaschutzpläne weitere Aufgaben auf Deutschland zukommen.
Und natürlich wird das dazu führen, dass Deutschland seine Ziele anpassen muss. Das ist vollkommen selbstverständlich. Ich gehe davon aus, dass wir eher bei -65% landen werden.
Schulze betonte heute außerdem, den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben zu wollen. Dazu mahnen auch die Deutsche Umwelthilfe und die Denkfabrik Agora Energiewende.
Aus Berlin an Katrin Büsker. Hat die Bundesregierung Warnsignale ignoriert oder schlicht nicht auf dem Schirm gehabt? Die Wirecard-Pleite, die wird noch immer politisch aufgearbeitet. Ende der Woche kommt der Bundestagsuntersuchungsausschuss erneut zusammen. Und heute nun wird berichtet, dass der Bund noch kurz vor der Pleite der Wirecard finanziell unter die Arme greifen wollte. Theo Gers in unserem Hauptstadtstudio, worum geht es?
Nun, es geht um die dramatischen Tage im Juni letzten Jahres, Frau Fröndrich. Am 22. Juni hatte Wirecard nachts um 2:50 mitgeteilt, dass Guthaben von 1,9 Milliarden Euro wahrscheinlich nicht existieren. Die Luftbuchungen in der Bilanz waren damit quasi offiziell zugegeben worden. Und es sprach also noch mehr als ohnehin dafür, dass Wirecard eher ein Kartenhaus war als ein solides Unternehmen. Und in dieser Situation schrieb dann wenige Stunden später Jörg Kukies, der Staatssekretär im Finanzministerium, ein 9-seitiges Papier an Minister Olaf Scholz, indem er mögliche Rettungsmaßnahmen aufschreibt. Und außerdem führte Kukies zahlreiche Telefonate am 23. Juni, einen Tag später, unter anderem mit dem Chef der IPEX Bank. Das ist ein Tochterunternehmen der staatlichen KfW-Bankengruppe in Frankfurt. Und darüber sind jetzt dem Spiegel vertrauliche Unterlagen zugespielt worden. Und danach fürchtete der Vorstand der IPEX Bank offenbar, dass man im Finanzministerium für Wirecard nach einer, ich sage jetzt mal, deutschen Lösung für Wirecard suchte. Also dass Kukies die IPEX jetzt drängen wollte, ihren Kredit von 100 Millionen Euro, den man bei Wirecard schon im Feuer hatte, nochmal aufzustocken im Rahmen einer solchen Rettungsaktion. Und dieses Risiko wollte der Chef der IPEX so auf keinen Fall in seine Bücher nehmen. Er schreibt also an seinen Vorstandschef, an den Chef der KfW und wehrt sich dagegen. Und das ist jetzt im Grunde das, was neu auf den Markt gekommen ist.
Das Geld ist also nicht geflossen. Warum dann am Ende?
Es ist nicht geflossen, richtig, weil man auch im Finanzministerium sehr schnell merkte, dass man verschiedene Rettungswege bei Wirecard vielleicht andenken, aber auch genauso schnell abhaken konnte. Es war bei Wirecard einfach nichts mehr zu retten. Und für Abgeordnete der FDP, der Linken und der Grünen, also der Oppositionsparteien im Wirecard-Untersuchungsausschuss, stellt sich das naturgemäß etwas anders dar. Für sie ist das Ganze der Beleg einer unkritischen, wohlwollenden Grundhaltung, die die Finanzaufsicht BaFin, aber eben auch im Finanzministerium geherrscht habe, bis zum allerletzten Moment und damit viel zu lange in Sachen Wirecard. Und das wiederum dazu geführt hat, dass man die vielen Warnsignale, die es gab, einfach übersah oder vielleicht auch nicht sehen wollte.
Gibt es denn schon Reaktionen von Seiten des Bundesfinanzministeriums?
Ja, die gibt es. Das im Finanzministerium heißt es wörtlich, es ist Unsinn, dass irgendwer unter Druck gesetzt worden sei. Also auch nicht der Chef der IPEX Bank, was ich vorhin schilderte, diesen Vorgang. Tatsache sei aber, man habe schon in diesen Tagen im Juni letzten Jahres alle Optionen zur Vermeidung einer Pleite von Wirecard geprüft und jetzt wieder wörtlich, aber dann auch aus guten Gründen sofort verworfen. Und das muss man verstehen, man muss sich in die Zeit reinversetzen, Frau Fröndrich. In der Zeit war nicht nur Wirecard auf der Kippe, auch ein anderer DAX-Konzern, die Lufthansa, stand damals auf der Kippe wegen Corona. Und in so einer Lage, also zwei DAX-Konzerne praktisch zeitgleich vor der möglichen Pleite, dass man da im Finanzministerium erstmal guckt, was kann man tun, das erklärt sich wohl jedem. So sieht man es zumindest im Finanzministerium. Aber wie gesagt, die Oppositionsabgeordneten sehen es, was den Fall Wirecard betrifft, etwas anders.
Theo Gers war das über einen weiteren Schwenk rund um die Wirecard-Pleite. Bei Wirecard geht es auch um die Rolle der BaFin und wie sie agiert. Das wird auch bei der Greensill-Pleite teils kritisch gesehen. Die Bremer Bank, die war Anfang des Monats von der Finanzaufsicht geschlossen worden und heute nun wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Michael Frege bestellt. Bleibt abzuwarten, welche Verluste die 50 Kommunen, die ihr Geld bei der Greensill-Bank angelegt haben, am Ende hinnehmen müssen. Geschlossene Werke, weniger Autoverkäufe und trotzdem hat der VW-Konzern erneut einen Milliardengewinn verbucht im vergangenen Jahr. Deutlich weniger zwar als im Vorpandemiejahr, aber immerhin noch fast 9 Milliarden Euro. Alexander Bude mit Einzelheiten.
Trotz zeitweise geschlossener Werke, Kurzarbeit und fehlender Bauteile wie Halbleitern verbucht der weltweit zweitgrößte Autobauer nach Toyota einen Vorsteuergewinn von 8,8 Milliarden Euro nach gut 14 Milliarden im Vorjahr. Zwar konnte Volkswagen mit 68 Millionen Fahrzeugen weltweit deutlich weniger verkaufen als im Vorjahreszeitraum, doch vor allem im Premium-Segment zog das Geschäft in der zweiten Jahreshälfte an. Mit einem operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro ist die Sportwagentochter Porsche die am besten verdienende Marke mit dem größten Beitrag zum Erfolg des Mutterkonzerns. Immerhin schwarze Zahlen schreibt auch die Kernmarke. VW profitiert insbesondere von seiner herausragenden Stellung auf dem wichtigsten Automobilmarkt China, der sich vergleichbar rasch erholte. Auch in den USA will VW mittels Elektrifizierung das ramponierte Image als Dieselsünder abschütteln und mit Partnern dort unter anderem ein Netz von Ladesäulen aufbauen. Auf der Jahrespressekonferenz spricht Herbert Diess von besten Voraussetzungen, um dem agilen Wettbewerber Tesla nun beschleunigt nachzueifern. Die schiere Größe des 12-Marken-Konzerns sieht der VW-Lenker bei dieser Transformation eher als Vorteil, denn als Hemmnis. Die Strategie gleicher Plattformen und Bauteile, die der Konzern zunächst bei Autos mit Verbrennungsmotoren eingesetzt hat, soll nun auf Software- und Batterietechnologie ausgeweitet werden. Dadurch sollen die Kosten weiter sinken.
Am langen Ende ist es ein Vorteil, weil all über diese Techniken, die die Zukunft bestimmen, das sind Techniken, die skalierbar sind.
Im Jahr 2030 soll jedes zweite Auto, das bei VW vom Band rollt, batterieelektrisch angetrieben sein. 5 Jahre später soll eine ähnlich hohe Zahl an Fahrzeugen auch autonom fahren. Ein Kraftakt, der enorme Summen verschlingt. 73 Milliarden Euro über die nächsten 5 Jahre für Zukunftsbereiche wie Elektrifizierung, Vernetzung, Digitalisierung. Wieder kein klares Ausstiegsdatum vom Konzernchef in Sachen Verbrenner, der sich in einigen Weltregionen mit hohem Kohlestromanteil aus Klimaaspekten heraus durchaus länger behaupten könnte, so dies. Doch an der Elektromobilität führe kein Weg mehr vorbei.
Die Flottenziele, die im Rahmen vom Green Deal diskutiert werden, werden dazu führen, dass wir eher über 50%, 55%, 60% Elektrofahrzeuge brauchen werden. Andere Technologien können eine Rolle spielen, das wird aber sehr stark von dem fiskalen Förderungsumfeld abhängen.
Die Auswirkungen der Elektrifizierung auf die Beschäftigung an den heimischen Standorten hält dies für überbewertet, zumal sich das Unternehmen aus der Abhängigkeit von Zulieferern befreien und sich auch bei der Beschaffung von strategischen Rohstoffen und Bauteilen wie Halbleitern neu aufstellen will.
Minus 16 Grad und jede Menge Schnee. Im Februar herrschte im US-Bundesstaat Texas so richtig Winterwetter und die Kälte sorgte für Stromausfall. Und weil die Nachfrage der Haushalte nach Strom das Angebot deutlich überstieg, führte das zu extrem hohen Stromkosten. Und die Kälte traf auch den Energieversorger RWE. Windanlagen waren vereist und RWE musste Strommengen zu hohen Preisen zukaufen. Das Ganze belastet die Bilanz und doch kann sich noch RWE-Chef Schmitz mit einem Milliardengewinn verabschieden. Mark Steiner über die neue Bilanz.
Der Gewinn ist deutlich höher als erwartet. Die Corona-Krise habe den Essener Energiemulti wirtschaftlich so gut wie gar nicht getroffen, sagte RWE-Chef Rolf-Martin Schmitz. Zwar ist der Strombedarf der Industrie deutlich gesunken in der Pandemie und damit auch die Verkaufspreise im Großhandel. Doch der Konzern hatte sich vorher gegen schwankende Preise abgesichert.
Es ist schön, wenn man sagen kann, das letzte Jahr ist für uns so richtig gut gelaufen und das tut auch mal richtig gut. Trotz des wirklich herausfordernden Umfeldes, was wir mit der Corona-Krise hatten.
Dazu kam, dass nicht nur mit Wind und Sonne gut verdient wurde, auch die weiterlaufenden Kohle- und Atomkraftwerke haben mehr eingebracht als erwartet. Noch stammt bei RWE der meiste Strom aus fossilen Anlagen, doch das wird als auslaufendes Geschäft betrachtet. Seit dem umfangreichen Beteiligungstausch mit dem Konkurrenten E.ON vor einigen Jahren gehört RWE nun zu den großen Anbietern von grünem Strom. Von Kohle und Atom will man sich verabschieden. Für den Ausstieg habe der Konzern insgesamt als Entschädigung rund 5 Milliarden Euro vom Staat erhalten, hieß es heute. Das decke aber weniger als die Hälfte der Belastungen und Schäden. Gleichzeitig forderte Greenpeace RWE heute auf, das besonders klimaschädliche Verbrennen von Braunkohle schneller als geplant zu beenden. Der Schwenk in Richtung erneuerbare Energien kommt insgesamt bei den Anlegern aber gut an. Seit der großen Krise vor 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von RWE etwa verdreifacht. Auch die Gewinnbeteiligung wurde erhöht und soll im kommenden Jahr weiter steigen. Das dürfte insbesondere die rund 100 an RWE beteiligten Städte und Kreise freuen. Die Überweisungen aus der RWE-Zentrale in die städtischen Haushalte sind gerade in Corona-Zeiten hoch willkommen.
RWE-Chef Schmitz mit einer guten Jahresbilanz zum Abschied. Und einen Abschied gibt es auch bei der Commerzbank. Dort hat Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter nach nur wenigen Monaten seinen Rückzug erklärt, mit sofortiger Wirkung. Über die Gründe Mischa Erhardt.
Nach Angaben der Bank sind es gesundheitliche Gründe, die Hans-Jörg Vetter dazu veranlasst haben, sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender des Geldhauses niederzulegen. Der Rückzug kommt umso überraschender, als der 68-Jährige erst vor gut einem halben Jahr den Posten angetreten hatte. Zuvor hatten sein Vorgänger Stefan Schmidtmann zeitgleich mit dem damaligen Vorstandschef Martin Zielke ihre Hüte genommen, was den MDAX-Konzern in eine Führungskrise gestürzt hatte. Dem vorausgegangen war harsche Kritik des Großaktionärs Cerberus an dem Führungsduo. Der nun zurückgetretene Hans-Jörg Vetter galt als Wunschkandidat des Bundes, während Großaktionär Cerberus Vorbehalte gegen Vetter hatte. Der Bund ist nach wie vor größter Einzelaktionär der Commerzbank, nachdem der Staat das Kreditinstitut in der Finanzkrise vor einem Jahrzehnt gerettet hatte. Vetter hatte quasi als erste Amtshandlung nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden für die Commerzbank gesucht und ist mit Manfred Knof fündig geworden. Seit Anfang des Jahres leitet Knof die Bank und hat zusammen mit Vetter einen Strategieschwenk eingeleitet, der mit dem Abbau von rund 10.000 Stellen verbunden ist und das Filialnetz auf die Hälfte reduzieren soll. Stellt der Rücktritt nun die neue Strategie der Bank in Frage?
Nein, das denke ich nicht. Positiv ist ja, dass ein starker CEO jetzt installiert ist, der auch die neue Strategie bekannt gegeben hat. Insofern ist es ein Verlust für die Commerzbank, aber ich denke, die Restrukturierung wird damit nicht aufgehalten werden.
Sagt Bankenanalyst Philipp Hessler aus der Wertpapierhandelsbank Pareto Securities. Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, sagte, er habe die Nachricht mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen. Auch die Deka Bank, die zu den größeren Aktionären des Gelben Geldhauses gehört, erklärte, Vetter habe in seiner Amtszeit viel bei der Commerzbank bewegt. Bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger erwartet Philipp Hessler keine größeren Probleme. Auch nicht bei der Zusammenarbeit eines künftigen Chefaufsehers mit dem neuen Commerzbankchef Manfred Knof.
Commerzbank-Aufsichtsratschef Vetter hat sich zurückgezogen. Frage direkt an unseren Börsenreporter Jan Plate. Beunruhigt das die Aktionäre?
Also es ist schon zu sehen, dass die Aktie fast 1% im Minus ist, auch wenn es ja heißt, wie gerade gehört, die Strategie solle trotz dieser Personalie nicht geändert werden. Auch beim Energieversorger RWE gibt es ja eine Personalie. Ab Ende April gibt es einen neuen Chef. Heute gab es eine gute RWE-Jahresbilanz 2020, allerdings mit einem etwas vorsichtigen Ausblick, wie manche sagen, und die Anteilsscheine von RWE mit einem Abschlag von 1,5%.
Und werden auch schon die VW-Bilanz schon. Welche Kursreaktion gibt es da?
Da sind die Reaktionen sehr positiv. Volkswagen-Aktien erlegen um 7,5% zu. Und noch der Autozulieferer Continental heute mit einer Aufsichtsratssitzung. Da gibt es grünes Licht für den Börsengang der Antriebssparte Vitesco. Außerdem soll es eine eigene Einheit autonomes Fahren geben. Die Aktien von Continental, die verteuern sich um 3,5%.
Der Impfstoffhersteller Moderna hat eine große Studie zur Wirkung seines Impfstoffs bei Babys und Kindern begonnen und es gibt weitere Impfstoffneuigkeiten.
Da ist zum Beispiel Wacker Chemie aus München. Wegen der europäischen Impfstoffnöte will Wacker noch dieses Frühjahr mit der Auftragsproduktion des Corona-Impfstoffes für das Biotech-Unternehmen CureVac beginnen. Die Wacker-Aktie, die verliert dennoch etwas mehr als 6%, denn Wacker Chemie, ja, traut sich gute Geschäfte zu. Allerdings bremsen höhere Rohstoffkosten. Und dann der Pharmakonzern AstraZeneca. AstraZeneca hat schon von den USA den Auftrag erhalten, bis zu 500.000 zusätzlicher Dosen einer experimentellen auf Antikörpern basierenden Coronavirus-Kombinationstherapie zu liefern. Die AstraZeneca-Aktien, die verteuern sich sogar um 3,5%.
Dann schauen wir auf den wichtigsten Leitindex. Wie entwickelt sich denn der DAX heute?
Also trotz der Diskussion um AstraZeneca in Deutschland mit dem Impfstoff, was Experten zufolge die Wirtschaft schon belasten könnte, dennoch legt der DAX zu und hat ein neues Rekordhoch erreicht. Der DAX jetzt mit einem Plus von etwas mehr als 0,5% bei 14.556 Punkten.
Die Politik rät vom Reisen ab und TUI stockt trotzdem die Mallorca-Flüge auf.
Ja, TUI stockt das Mallorca-Angebot zu Ostern sogar deutlich auf. Wegen der großen Nachfrage verdoppelt TUI die Flüge, die Anzahl der Flüge, wobei TUI-Aktien dennoch deutlich im Minus sind mit einem Abschlag von fast 3%.
Dann schauen wir anschließend noch auf Euro-Anleihen und wie entwickelt sich der Goldpreis.
Zunächst auf den Währungsmarkt geschaut. Der Euro nämlich, er verliert schon auf 1,1889 $. Und da heißt es, die Aussetzung der AstraZeneca-Impfungen in Deutschland und anderen wichtigen Ländern der Eurozone, das belastet laut Händlern den Euro. Die ohnehin schleppende europäische Impfkampagne bekommt jetzt doch einen weiteren Dämpfer. Die deutschen Staatsanleihen, die waren weiter gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei -0,39%. Und der Goldpreis, der steigt um rund $5 im Vergleich zu gestern Nachmittag und notiert bei rund $1,728.
Jan Plate war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier folgen die Nachrichten, anschließend dann Kultur heute mit Jörg Biesler. Mein Name ist Sina Fröndrich.